Hallo, liebe Nicola.
Hallo, liebe Lisa.
Hallo, liebe ZuhörerInnen.
Ich habe gerade ein entzückendes Bild vor mir. Ich sehe dich, wie du in deinem Bett liegst unter einer Daunendecke, einer weißen, mit dem Mikrofon vorm Gesicht. Ich weiß nicht, ob du verraten willst, aber du hast gerade eine anstrengende Nacht hinter dir gehabt, oder?
Ja, ich darf darüber nur immer noch nicht reden.
Aber es war nicht party-related, sagen wir mal so.
Nee, es war nicht party-related. Es war auf jeden Fall Arbeit. Und du sitzt immer noch in Beirut?
Ich bin immer noch in Beirut. Wir sind immer noch getrennt, nehmen das getrennt voneinander auf und videocallen uns. Und man hört vielleicht an meiner Stimme, ich habe es geschafft, krank zu werden. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass es so arschkalt hier ist. Und natürlich bin ich krank geworden, aber das hat nur dazu geführt, dass ich auch viel Zeit im Bett verbracht habe und ganz viele Filme geguckt habe, was gut für diesen Podcast ist.
Aber dieses Mal hast du ja einen Film tatsächlich mitgebracht, der noch in den Kinos läuft, ne?
Also ich weiß, als ich weggeflogen bin aus Wien, lief er noch. Ob er jetzt noch läuft, kann ich gar nicht sagen. Ich habe ihn natürlich jetzt nicht im Kino geguckt, sondern hier in Beirut im Internet. Aber ich wäre lieber ins Kino gegangen, aber jetzt musste es halt so passieren. Jetzt verraten wir, was ein Film ist. Das ist Parallel Mothers von Pedro Almodóvar. Und dass du auch mit dem Gedanken gespielt hattest, dir den anzuschauen.
Genau, ich hatte überlegt, habe dann aber eine Kritik gelesen, was ich hier super, super selten mache. Und der hat mich dann tatsächlich nicht so doll angesprochen. Ich bin dann, glaube ich, aber letztendlich auch überhaupt gar nicht ins Kino gegangen. Aber ich war vor kurzem trotzdem im Kino.
Und du hast geguckt?
Den neuen Batman. Mit Robert Pattinson als Bruce Wayne. Mhm. Und ich war sehr überrascht und oute mich direkt schon mal als jemand, die vorher noch nie einen Batman gesehen hat. Also ich habe weder einen Ben Affleck Batman gesehen, noch habe ich einen Christian Bale Batman gesehen. Ich kenne natürlich ein paar Szenen. Ich kenne auch, wie toll tief Christian Bale redet und auch Ben Affleck. Aber ich bin ganz unbefleckt in diesen Film reingegangen.
Was hat dich angezogen?
Dass ich mal wieder einen Actionfilm sehen wollte.
So ein richtiges Kinoerlebnis?
Ja, so ganz platt einfach ein Film, seit langem mal wieder, wo mir klar war, okay, den muss man im Kino gucken, in einem Kino, der ein gutes Soundsystem hat.
Und die Besetzung, war das auch ein Faktor für dich?
Ich war auf jeden Fall gespannt, ja. Okay. Aber jetzt erzähl erst mal von deinem Film, weil ich bin sehr gespannt, wie du
Also, weil du jetzt dich schon geoutet hast, als du hast noch nie einen Batman gesehen. Ich muss mich outen, ich glaube, ich habe fast alle Pedro Almodóvar-Filme gesehen. Bis auf Under Her Skin oder Under Your Skin mit Antonio Banderas. Den habe ich nicht geguckt. Mhm.
Das ist der einzige Film, den ich gesehen habe von ihm.
Ja, geil. Ich liebe Pedro Almodóvar total, weil diese Filme einfach so... ja, weil die so eine klare Handschrift haben und weil sich da so viele Dinge auch wiederholen. Es ist irgendwie schön, sein ganzes Werk gesehen zu haben. Und eigentlich mit dem Ansatz habe ich mir den jetzt auch angeguckt, dass ich irgendwie nichts auslassen möchte. Und auch, weil ich finde Penélope Cruz einfach ganz, ganz toll und man schaut ihr gerne zu und so. Und ich war dann eigentlich trotzdem noch positiv überrascht. Ich gucke meistens mehr Filme, als wir hier besprechen und ich nehme dann immer nur die rein, wo ich auch mit einem guten Gewissen sagen kann, schaut euch den an, der ist super.
Das hatten wir ja eingangs mal diskutiert, wie wir das Format machen, ob wir auch über Filme sprechen, die wir letztendlich nicht so gut fanden, haben wir ja dann gesagt, okay, nee, weil wir natürlich die Leute begeistern wollen und jetzt nichts irgendwie zerreißen möchten, nur um was zu zerreißen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war begeistert von Batman, aber ich war nicht so nachhaltig begeistert.
Aha.
Das vielleicht schon mal vorweg.
Man muss ja nicht restlos begeistert sein. Man kann ja auch trotzdem Kritikpunkte haben. Ich möchte nur nicht schlecht über einen Film reden. Dafür haben viel zu viele Leute viel zu viel Herzblut in sowas gesteckt. Ich habe viel zu viel Respekt davor, was es bedeutet, damit nach außen zu gehen mit Dingen, die man sich ausgedacht hat. Du weißt sicher, wie verletzbar man sich macht, wenn man spielt.
Ja, ich glaube, das ist ganz klar, dass wir einfach Filme mitbringen, von denen wir erstmal im Grunde genommen sehr begeistert sind.
Also ich erzähle dir mal kurz, ich habe den echt heute geguckt, weil ich im Bett lag und versucht habe, meine Erkältung auszukurieren. Das ist noch ganz frisch bei mir. Parallel Mothers. Es gibt dort zwei Schauspielerinnen im Zentrum. Die eine ist Penelope Cruz und die zweite ist Milena Smith. Das ist eine halb Spanierin, halb Niederländerin, aber sie ist in Spanien geboren, spricht Spanisch. Also diese zwei Frauen, ihre Rollen heißen Ana und Janis, also angelehnt an Janis Joplin. Diese zwei Frauen sind im Zentrum vom Film und beiden ereilt das Schicksal. Sie werden schwanger, ungewollt schwanger und lernen sich dann im Krankenhaus kennen, teilen sich das Zimmer während ihrer Wehen und bekommen dann parallel, deswegen auch der Titel des Films, ihre beiden Töchter. Und ab dann verbindet sie dieses Schicksal. Im Unterschied ist es aber so, die Anna ist jung, ist zum Zeitpunkt ihrer Mutterschaft noch Teenagerin und ist auch ungewollt schwanger. Ich glaube, das kann man spoilern, ist eigentlich vergewaltigt worden von mehreren Jungs, die sie zum Sex gezwungen haben. Und sie weiß auch nicht wirklich, wer der Vater ist. Und die Penelope Cruz-Figur, die Janis, ist auch ungewollt schwanger geworden, aber ist schon fast 40 und freut sich total auf das Kind. Mhm. Und jetzt wird es schwierig, was man noch erzählen kann, ohne es zu spoilern. Aber es wird dann eigentlich sehr, fast schon wie so ein Thriller. Also es gibt dann ein großes Geheimnis, was nach und nach aufgedeckt wird. Das ist auch ganz typisch für Almodóvar-Filme. Und
ich bin jetzt schon so neugierig, was ist das Geheimnis? Was könnte es sein? Ist es eventuell irgendjemand, ihr Bruder, der sie mitvergewaltigt hat? Der Bruder von der Rolle von Penelope?
Wir haben eingangs darüber geredet, dass Almodóvar-Filme oft so einen Soap-Opera-Charakter haben oder dass es oft so beginnt und es ist da auch wieder so oder so auch so ein Melodrama-Charakter. Und ich brauche immer eine Weile, um in diese Welt einzutauchen. Die ist dann so leicht künstlich, auch sehr poppig, immer sehr bunt. Das Szenenbild ist immer extrem farbig und die sind auch immer so ein bisschen so geleuchtet, so halt wie man es jetzt vielleicht gar nicht mehr macht, weil man viel naturalistischer leuchtet, aber in seiner Welt halt nicht. Und man steigt da so ein in den Film und braucht eine Weile und dann, finde ich, wird er aber total gut. Gerade die zweite Hälfte vom Film wird dann richtig gut. Und das ist selten, weil meistens ist die erste Hälfte gut und die zweite Hälfte schlecht. Und meistens haben Filme ein Problem damit, ein gutes Ende zu finden und einen Schlusspunkt. Und da ist es eben eher andersherum. Es gibt so eine Parallelhandlung. Die Penelope Cruz-Figur kriegt dieses Kind mit einem Mann, der für eine Stiftung arbeitet, die sich den Aufklärungen der Verbrechen des Franco-Regimes verschrieben hat. Und das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung, um die es dann auch geht und wo es dann auch in der zweiten Hälfte wieder mehr darum geht, dass sie Massengräber öffnen, in denen eben vor allen Dingen Männer zur Zeit des Franco-Regimes einfach getötet und ergraben wurden und die Familien bis heute darunter leiden, dass sie ihre Urgroßväter oder so nie wiedergefunden haben und im Ungewissen geblieben sind, was da passiert ist. Und diese geschichtliche Aufarbeitung findet jetzt wohl tatsächlich statt und der Film kurbelt das auch nochmal, dieses Gespräch nochmal mehr an, so sich mit der eigenen Vergangenheit und der Vergangenheit des Landes auseinanderzusetzen. Und das war Almodóvar auch wirklich sehr wichtig. Ja, er verwebt dann so diese zwei Stränge, also dieses Politische und dann aber sozusagen die persönliche Aufarbeitung dieser zwei Frauen und ihren Geschichten.
Also das Politische mit dem Persönlichen.
Ja, genau. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon genug gespoilert. Aber ich mochte den wirklich sehr gerne. Und ich mag das auch, wenn Filme so Momente haben, in denen man einfach anwesend sein darf, die jetzt nicht so plot-driven sind, sondern kochen zum Beispiel. Es gibt dann mehrere Szenen, wo sie kochen. Das tut jetzt nicht viel zur Sache, aber du kannst halt dann so Texturen und Gebräuche und so und das, was es dann halt spanisch macht und speziell, das kommt dann da so durch. Ah, was kochen? Ja, die kochen spanische Tortillas. Ah ja, wie kocht man spanische Tortillas?
Und also eigentlich auch sehr, sehr persönlich vom Regisseur.
Ja, wobei man halt sagen muss, er hat der letzte Film davor, der Dolor y Gloria, das war, glaube ich, sein persönlichster Film, weil da hat er sich thematisiert als schwulen Mann und als Filmemacher. Und der ist halt enorm fleißig, also der haut halt alle 2 Jahre einen neuen Film raus, was absurd ist, weil er die ja auch schreibt. Mhm. Also er hat eben 2019 mit Antonio Banderas, das hat man glaube ich eh mitbekommen, diesen Pain and Glory gemacht, der eben auch fantastisch war. Ich glaube, das ist einer seiner neueren Besten. Und dann jetzt 2 Jahre später gab es dann schon die Parallel Mothers und so zieht sich das eigentlich durch die Geschichte dieses Regisseurs.
Ich habe nur den einen gesehen. Ich habe den auch vor einer ganzen Weile gesehen und war da auch sehr überrascht von dem Film. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Nicola, es tut mir leid, aber das ist der erste Film jetzt, wo ich sage, das ist, da bin ich jetzt nicht so reingezogen. Es tut mir leid, aber...
Vielleicht sollte ich den nochmal besser pitchen.
Ich glaube, es ist ja auch super schwierig, über einen Film zu sprechen, ohne zu viel zu verraten. Das war ja zum Beispiel bei Die Frau im Dunkeln, den ich ja vor 2 oder 3 Folgen vorgestellt habe, war das ja ähnlich. Da konnte ich ja auch eigentlich sehr wenig zu sagen. Da kann man dann natürlich viel sagen, ja, wie ist die Kamera und wie ist die Atmosphäre und was weiß ich und so. Aber ja, vielleicht ist auch dieses Thema
Mutterschaft.
Ja, ich weiß nicht. Irgendwas catcht mich an dem Film nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
Das wollte ich dir noch erzählen und jetzt mache ich es on record, ja, dass ich mir natürlich Die Frau im Dunkeln nach deinem Pitch dann angeschaut habe.
Und er hat dir auch nicht gefallen?
Doch, doch, der hat mir gefallen. Er hat mir gut gefallen. Das war nicht der Bezug, sondern ja, es ist schwer. Ich habe dann im Nachhinein gedacht, ah ja, du hast es echt schwer gehabt, über den zu reden. Man darf halt so wenig sagen.
Ja.
Aber ich war dann ganz, ich habe mir danach noch ein Gespräch von Maggie Gyllenhaal angehört und war wirklich ganz begeistert von ihr als Regisseurin. Also die wird sicher noch viel mehr machen und hat extrem klug und differenziert über dieses Thema gesprochen. Da ging es ja auch um Mutterschaft oder Mutterschaft bereuen. Das ist jetzt ein Thema, was sich wiederholt vielleicht.
Ja.
Aber jetzt erzähl mir mal, ich bin ja auch ganz gespannt auf den Batman. Die Besetzung finde ich ja richtig spitze, aber ich schaue halt auch nicht so gerne Batmans.
Hast du schon einen geguckt?
Natürlich diese ganz alten, die noch sehr klamaukig waren, so als Kind. Mit Kim Basinger und whatnot. Und Danny DeVito als Pinguin, glaube ich. Oh Gott. Und dann, als diese Wende kam und die Batmans darker und ernster wurden, habe ich natürlich auch geguckt, aber mich hat das nicht so mitgenommen wie alle anderen. Es waren alle so begeistert, ich nicht. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du jetzt sagst.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was du sagst, weil der Batman auf jeden Fall nochmal sehr, sehr viel düsterer ist. Das ist zumindest das, was ich gelesen habe. Also Gotham City soll wohl auch am düstersten und am dreckigsten und am kriminellsten sein, überhaupt in der ganzen DC-Universe-Ära. Also das ist wohl die krasseste Darstellung von Gotham City. Und Batman ist zum ersten Mal kein Superheld. Also er ist fast schon ein Antiheld, er wird als Antiheld gezeigt, finde ich. Und er hat was sehr, sehr Menschliches. Er hat nicht so dieses typisch Superheldenhafte, dieses Übermenschliche, sondern Matt Reeves hat sich eher dazu entschieden, Bruce Wayne sehr viel menschlicher darzustellen. Und Matt Reeves ist übrigens der Regisseur und hat auch selbst die Drehbücher, muss man sagen, weil es soll noch ein zweiter Film kommen, hat die Drehbücher auch geschrieben. Und ursprünglich war das Projekt aber eigentlich gedacht von und mit Ben Affleck. Also Ben Affleck sollte, sollte Batman spielen und sollte auch selbst Regie führen. Und das war so der Plan ungefähr 2015, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Und dann hat dieses Projekt ewig noch hingebrodelt. Im Januar 2017 ist Ben Affleck dann als Regisseur von dem Projekt zurückgetreten.
Weißt du wieso?
Nee, das konnte ich nicht genau rausfinden. Das konnte ich rausfinden. Und zwar, weil er meinte, er möchte sich lieber auf die Rolle konzentrieren als Schauspieler.
Okay.
Und dann ist es aber so gewesen, dass im Januar 2019 Ben Affleck komplett rausgegangen ist aus dem Projekt, also auch als Schauspieler. Und im Mai 2019 dann Robert Pattinson die Rolle bekommen hat und im Oktober dann auch Zoe Kravitz, die Catwoman, in dem Batman verkörpert und Paul Dano, der...
Paul Dano spielt mit?
Ja, der spielt den Riddler, der spielt den Bösewicht.
Ich liebe Paul Dano. Das ist jetzt ein Grund, sich das anzugucken.
Ja, er spielt es auch extrem gut. Also... Ganz kurz vielleicht mal für alle, die nicht wissen, worum es in dem aktuellen Batman geht. Also er setzt im zweiten Jahr der Batman-Ära ein quasi. Also Bruce Wayne macht das im zweiten Jahr. Und er ist mehr als Privatermittler unterwegs. Also er unterstützt die Polizei auf eine gewisse Art und Weise, ist aber auch so nicht so wirklich respektiert von der Polizei. Also sie sehen ihn eher so ein bisschen als Verrückten. Und er wird auch im ganzen Film eigentlich, also es ist schwer für die ZuschauerInnen zu entscheiden, ob er nicht selbst eigentlich so ein Psychopath ist, der sich so ein bisschen, der eigentlich rächt. Also er nennt sich auch selbst Vengeance. Er kommt immer so an und sagt, I'm Vengeance. Und dann, also er ist halt der Rächer gegen das Böse und wird gerufen durch ein, das weiß ich jetzt nicht, ob das bei allen Batman so ist, aber er wird gerufen durch ein Licht im Himmel.
Ja, das ist immer so.
Genau, okay. Und wenn die Menschen das sehen, haben sie halt Angst, weil sie ihn überall im Schatten vermuten. Und er sagt auch selbst, er ist der Schatten. Also er ist nicht nur im Schatten, sondern er ist selbst der Schatten. Und er wird unter anderem auch zu dem Fall gerufen, der an Halloween stattfindet. Da wird der Bürgermeister von Gotham City umgebracht und es findet sich an der Leiche ein Rätsel bzw. eine Nachricht direkt an Batman gerichtet. Der Riddler, der sich dann wenig später outet als derjenige, der diese Morde begeht, bringt noch mehr Menschen um und sagt, alle Menschen, die er umbringt, sind korrupt. Das sind dann auch meistens irgendwie mächtige und sehr einflussreiche Menschen. Und Bruce Wayne versucht gemeinsam mit, beziehungsweise nicht Bruce Wayne, weil niemand weiß natürlich, dass Bruce Wayne hinter Batman steckt. Batman versucht dann gemeinsam mit einem Ermittler zusammen diese Fälle zu lösen, bevor nächste Morde passieren. Wie ich ja eingangs schon gesagt habe, Robert Pattinson gibt der Rolle so was sehr Zerrissenes. Und sehr fast schon melancholisches. Also man sieht ihn oft so zusammengekauert irgendwo sitzen oder unten in seinem Man Cave, den er sich da geschaffen hat. sitzt man ihn dann so vor seinem Computer sitzen und Ermittlerarbeiten tätigen. Und er ist halt nicht mehr dieses, und das, da war ich mir im Kino, als ich es gesehen habe, nicht so sicher, ob mir das gefällt. Er hat halt etwas sehr Menschliches. Es ist halt nicht so, wie wenn du zum Beispiel Marvel guckst. Und alle sind so krasse Superhelden. Er ist halt, also er kann auch nicht einfach fliegen, sondern er muss dann zum Beispiel in einer Szene darauf warten, dass sein sein Wingsuit sich vollständig aufgeblasen hat damit und dann kann er erst runterspringen. Ich fand es auch irgendwie ganz cool, weil es halt auch nicht sowas Überladenes hat, sondern etwas sehr anders Emotionales und es kriegt einen auch anders, weil man wirklich halt die ganze Zeit sich so denkt, okay, irgendwas stimmt mit dem auch nicht so richtig. Also irgendwas stimmt mit Bruce Wayne nicht so richtig, dass der sich auch in dieses Kostüm da schält und meint, er müsste jetzt irgendwie Selbstjustiz begehen, beziehungsweise irgendwie die Stadt vom Bösen reinigen, weil er macht das ja auch alleine. Also er macht das ja nicht in Absprache mit der Polizei, sondern er trifft ja eigene Entscheidungen. Und bei diesem Fall, den er dann zusammen mit dem einen Ermittler übernimmt, lernt er Catwoman kennen. Ich weiß gerade ihren Namen, den Rollennamen nicht, aber es ist, sie verkörpert Catwoman und das ist, wird gespielt von Zoe Kravitz. Und das alleine ist natürlich schon so, also ich meine Robert Pattinson, der irgendwie ja schon auch sehr markant ist und einige finden ihn super toll, andere finden ihn nicht toll, aber ich finde, er hat auf jeden Fall irgendwie was und er gibt der Rolle sehr viel und Zoe Kravitz ist halt einfach, ich meine, die ist halt einfach krass sexy und die ist auch in dieser Rolle als Catwoman einfach unfassbar betörend und smart und schnell und kämpferisch. Und die als Duo, wenn die dann aufeinandertreffen, das ist super explosiv.
Die zweimal, ich habe eben den Film nicht gesehen, aber ich bekomme nur ganz viel mit von den ganzen Fotoshootings und Red Carpets und so, dass die zwei ja. einfach ja auch total Chemistry miteinander haben und
ja.
Ja, dass das sich ja viele ins Kino gezogen hat, inklusive mir, die ich nicht gegangen bin, aber mich deswegen vielleicht dafür interessieren würde.
Ja, ja, genau. Also es ist halt, ich meine, ich glaube, wenn man an so einen Helden denkt oder an so jemanden mit übernatürlichen Kräften würde man, oder in dem Fall hat er ja nicht übernatürliche Kräfte, aber dann würde man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt an Robert Pattinson denken, finde ich. So gerade nach, für mich ist er halt immer noch derjenige von Twilight, also Edward von Twilight, und er hat das ja gehasst, er hat ja diesen Hype auch gehasst und deswegen hat er sich ja davon total distanziert und hat dann nur noch mit Independent-Regisseuren gedreht und hat auch länger gezögert, diese Rolle anzunehmen. In einem Interview hat er gesagt, ja, seine Agentur war auch sehr verwirrt, dass er die Rolle angenommen hat, aber sie dachten, okay, er möchte jetzt nur noch gebrochene Menschen spielen, und dann meinte er wohl in diesem Interview, naja, der ist total zerrissen und der ist total gebrochen.
Ja, ja.
Also Bruce Wayne.
Ja. Hast du zufälligerweise Good Time gesehen von den Safdie Brothers?
Nein. Und Matt Reeves hat Robert Pattinson in dem Film gesehen und hat gesagt, das ist der Batman, den ich haben möchte.
Ja, genau.
Also das war tatsächlich auch der Grund für ihn, Robert Pattinson anzufragen für diese Rolle.
Mhm. Ja, da ist, also ich hab eben diese Twilight-Geschichten nicht geguckt, deswegen habe ich ihn nicht so abgestempelt in meinem Kopf, ja. Und habe ihn dann erst später wahrgenommen, als er mit FKA Twigs zusammengekommen ist, weil ich die halt so geil fand. und dann habe ich ihn gesehen in Good Time, und das ist halt genial. Und das ja. ist auch ein smarter Move wiederum von den Safdie Brothers. Die machen ja auch immer so ein bisschen das Gleiche, dass sie Schauspieler ganz gegen ihren Typ besetzen und deswegen ja. dann so Hollywood-Größen kriegen, die sie sich eigentlich nicht leisten könnten, weil die sagen, okay, ich mach's auch für 0 Euro, einfach nur, damit ich endlich mal eine andere Seite von mir zeigen kann.
Ja.
So haben sie ja dann auch bei Uncut Gems und so gearbeitet. Und das ist halt einfach, da ist Robert Pattinson halt genial. Der Film ist ein totaler Ritt, also können wir vielleicht auch nochmal irgendwann besprechen. Der ist richtig gut, ja. aber tut halt mega weh.
Ja.
Aber ja, ich verstehe, dass sie ihn daraus dann jetzt für Batman weggecastet haben.
Genau, und ich glaube, er sagt auch super, also er redet fast nicht in dem Film. Das ist unfassbar. Also er spricht fast gar nicht. Das ist auch
wirklich?
So ein bisschen das, was ich, ja, was ich finde, das ist das Einzige, was ich finde, was man bemängeln kann an dem Film, dass er so Beziehungen zueinander ankratzt, aber nicht so richtig denen die Zeit gibt und tiefer geht. Also er ist sehr düster, er ist eher auch so ein Psychothriller als ein Superheldenfilm, bis auf eine Szene ist so überkrass. Also es gibt so eine krasse Action-Sequenz, wo Batman die Verfolgung aufnimmt mit seinem Batmobil, und diese Szene geht ewig lang und er verfolgt Pinguin.
Es gibt wieder einen Pinguin? Entschuldigung, das habe
ja,
ich gar nicht mitbekommen.
Es gibt einen Pinguin. Und,
aber Paul Dano ist nicht der Pinguin, oder?
Nee, Paul Dano ist der Riddler.
Ist Paul Dano sexy in dem Film?
Nein.
Schade.
Er ist einfach ein richtiger Psycho, der
okay,
krank
schade.
Ist. Also... aber Pinguin wird gespielt von Colin Farrell, und wenn ich es nicht gelesen hätte, hätte ich es niemals erkannt.
Okay, wow, okay. Das wusste ich aber auch noch nicht. Okay.
Ja, also es ist so krass, ich hab's nicht erkannt, und ich hab's nur im Abspann gelesen, da dachte ich so, hä, Colin Farrell? Aber der kriegt tatsächlich auch eine eigene Serie jetzt als Pinguin. aber jetzt, um nochmal ganz kurz zurückzukommen. Im Großen und Ganzen ist der Batman gut, und ich würde ihn auch empfehlen. Und ich finde gerade diese Action-Sequenz... Oh Gott, warum sage ich denn die ganze Zeit Action-Sequenz? Action-Sequenz gut. Aber ansonsten finde ich so ein bisschen, kommen so die menschlichen oder die Beziehungen untereinander zu kurz. Was ich aber krass fand, habe ich nochmal nachgelesen, so wie der Film entstanden ist. Der wurde ja ewig lange gedreht und war 1000 Mal unterbrochen durch Corona. Die haben angefangen im März 2020, mussten dann direkt stoppen, weil sie Corona hatten. Dann haben sie nach 3 Wochen wieder angefangen, mussten dann aber wieder stoppen, weil Robert Pattinson krank geworden ist. Haben dann weitergemacht und haben bis März 2021 gedreht. Also die haben ein Jahr gedreht, das musst du dir mal vorstellen. Und die haben eine relativ neue Technik angewandt, und zwar, das heißt Stagecraft-Technik von Industrial Light and Magic. Da ist es so, dass man nicht mehr mit Greenscreen arbeitet, sondern mit LED-Leinwänden, die einen Raum bilden. Also verstehst
du? Nee, okay, also du hast...
Es ist so, dass...
Du machst kein Green und dann hinterher rechnest du die Welt rein, sondern die Welt wird durch LEDs gleich reingeleuchtet.
Zeit. Genau, das heißt, der Schauspieler befindet sich schon in der Welt, richtig.
Was viel einfacher zum Spielen ist.
Und es bewegt sich auch alles mit, und es bewegt sich auch alles anhand von Kamerabewegungen mit. Also du kannst quasi dich bewegen und arbeiten wie in einer realen Welt, nur dass halt alles eigentlich technisch ist.
Okay, wow, das wusste ich gar nicht. Aber das sind ja die spannenden Sachen. Das erzählst du mir erst jetzt. Dann habe ich ja einen technischen Grund, um mir den Film anzugucken, weil sowas interessiert mich natürlich. Was es da so für kameratechnische und lichttechnische Neuerungen gibt.
Ja, das fand ich nämlich... Ah, 1899, genau, 1899. Die haben diese Technik auch jetzt das erste Mal in Deutschland angewandt.
Okay.
Das ist ja das Regie-Duo, was Dark gemacht hat.
Mhm.
Die führen bei 1899 auch Regie. Und ja, ich habe dazu einen Artikel auch gelesen, dass die da auf dem Schiff gearbeitet haben und dass diese Hintergründe sich bewegt haben, dass die gar nicht mehr mit Statisten arbeiten mussten, weil sie die direkt vorher irgendwie schon aufgenommen haben und die dann über diese LED-Wände eingeblendet. Habe ich das schon mal erzählt im Podcast? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl. Das heißt, du arbeitest nicht mehr mit Statisten oder nicht mehr mit so vielen Statisten und Komparsen, sondern diese Leute sind dann im Hintergrund auf der LED-Wand.
Ja, boah, das klingt aber auch irgendwie hart. Also ich weiß nicht, ob du gerne so spielen wollen würdest, wenn dann alles sozusagen zugespielt werden kann.
Ja, also ich glaube, das macht natürlich irgendwie... Also ich glaube, nein. Und ich glaube, man kann das natürlich auch nicht immer machen. Ich glaube, die setzen das hauptsächlich auch bei jetzt so Szenen ein, wo man vielleicht in den Hafen einläuft mit dem Schiff oder so und dann da sehr, sehr viele Menschen haben müsste. Mhm. Die werden das jetzt wahrscheinlich nicht einsetzen, wenn du da 20 Komparsen eigentlich am Set hast, die halt wichtig sind für die Atmosphäre auch. Mhm. Also ja, ich bin 100% sicher, dass sich das durchsetzen wird, und ich bin sehr gespannt, wenn ich das erste Mal auch machen darf, wie sich das anfühlen wird. Aber ja, das fand ich sehr interessant bei Batman, so diese ganzen Hintergrundinformationen einfach nochmal rauszufinden, weil der Film an sich, ich habe den dann nächsten Tag schon vergessen.
Aber war es ein schönes Kinoerlebnis?
177 Minuten, das war das erste Mal, dass ich im Kino war, und es gab eine Pause von 15 Minuten.
Ist das cool oder uncool für dich?
Es war auch an einer sehr doofen Stelle. Die Pause war direkt in der Action-Sequenz, in der einzigen richtigen Action-Sequenz. Ich gebe es auf, heute werde ich es nicht mehr ordentlich sagen können. Die dieser Film hat, wurde dann eine Pause eingesetzt. Und dann war ich so, what? Aber während des Guckens hatte ich schon das Gefühl, dass ich sehr tief reingezogen wurde in den Film. Also ich war sehr bedrückt und hatte sehr so Herzrasen und so. Aber ich weiß nicht, warum der mich nachhaltig nicht so gecatcht hat.
Ja, aber manchmal ist es toll, halt in so eine Welt entführt werden, und dann ist riesen Soundwand um dich herum und so. Und dann macht das natürlich auch einen großen Adrenalinausstoß und alle diese Sachen. Aber ich schaue persönlich lieber ganz naturalistische Filme, in denen nichts mit irgendwelchen LED-Wänden zugespielt ist, sondern halt möglichst so vor der Kamera passiert ist.
Aber Habe ich dich jetzt trotzdem überzeugt, ihn zu gucken oder eher nicht so?
Ich sag dir was, ich würde gerne Robert Pattinson, Zoe Kravitz und Paul Dano in einem Film zusammen sehen wollen. Ich würde gerne wollen, dass dieser Film nicht Batman ist.
Ah, okay.
Ich wünsche mir einen Regisseur, eine Regisseurin, die nochmal gemeinsam besetzt.
Ich glaube, damit ist jetzt auch alles gesagt, oder?
Aber wir können abschließend sagen, dass wir uns heute nicht überzeugen konnten gegenseitig.
Ja, das stimmt. Und wir haben heute auch mal festgestellt, wie sich das anfühlt, eine Folge aufzunehmen, wo wir nicht zu 100% überzeugt sind. Oder du warst ja eigentlich 100% überzeugt, aber ich war nicht so 100% überzeugt. Und ich muss sagen, es fühlt sich sehr anders an, als wenn wir so richtig für Filme brennen.
Ich muss aber auch sagen, ich habe eine wichtige Information eingangs unterschlagen. Ich habe eine Zeit lang in Spanien studiert, gelebt und einen Film gemacht. Und deswegen berühren mich halt spanische Filme auch automatisch total doll. Mhm. Und ich höre einfach gerne die Sprache und bin gerne gedanklich dort. Und deswegen rennt natürlich Almodóvar bei mir offene Türen ein. Wenn man da jetzt nicht so ein romantisches Gefühl damit verbindet, dann ist es jetzt vielleicht nicht jedermanns Lieblingsfilm oder jeder Frau's Lieblingsfilm. Das kann ich nachvollziehen.
Was für eine spannende Folge. Hat eine sehr eigene Energie, finde ich, dieses Mal. Aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den ZuhörerInnen auch. Wir freuen uns, unsere ZuhörerInnen dann nächste Woche wieder zu begrüßen.
Ja, und ich freue mich auch, dich wieder zu hören. Und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Bussi Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge Coffee Talk. Danke auch an Jan Köppen für die Musik und Levin Wagner für unser Artwork.